In meiner Zeit, als ich in Neulustheim war, da kam eine Familie neu zu uns in die Gemeinde, wo ich den Vater, soweit ich mich erinnere, nur zweimal gesehen habe. Das lag daran, weil er sehr früh starb an Krebs und er hinterließ eine Frau mit 3 Kindern im Alter von 2, von 6 und von 9 Jahren. Und seit ich mich erinnern kann, hängt bei dieser Familie im Wohnzimmer an der einen Wand ein großes Foto, ein Poster, wo die Familie noch komplett drauf ist. Mit dem Vater. Und der 6-jährige Ruben, der sagte mir kurz vor der Beerdigung seines Vaters, mein Papa, der hat's jetzt besser, der ist bei Jesus im Himmel. Aber wenn ich ihn dort gefragt hätte im Wohnzimmer, du Ruben, was würdest du dir am liebsten wünschen? Ich glaube fast, er hätte zu dem Bild hochgeschaut und hätte gesagt oder zumindest gedacht, das Schönste wäre für mich, wenn der Papa heraussteigen würde aus dem Bild und zu mir herunterkommen. Und übertragen auf unser Thema ist genau das, was an Weihnachten vor 2000 Jahren geschehen ist. Gott kommt aus seinem himmlischen Rahmen heraus und steigt zu uns Menschen herab. Er kommt aus dem Bild, das wir von ihm haben. Er kommt da selber heraus. Und genau das war die Sehnsucht von vielen gottesfürchtigen Menschen vor Christi Geburt. Darauf haben jahrhundertelang gläubige Männer und Frauen gewartet. Der Prophet Jesaja, der schreibt am Ende seines Buches in Jesaja 64, ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest, um deinen Namen bekannt zu machen. Ach Herr, dass du aus dem Rahmen deiner Verborgenheit herauskommen würdest in unsere Welt. Das wäre mein größter Wunsch, hätte Jesaja gesagt. Und das Jesaja hat ja Offenbarungen bekommen von Gott, gell? Er war einer der vielen Propheten, zu denen Gott geredet hat, auf vielfache und vielerlei Weise. Aber der Jesaja hätte gesagt, die letzte Offenbarung, die fehlt mir noch. Und so sagt er, ach, dass du den Himmel zerrissest und herunterkommen würdest. Das wäre das Größte. Einer der ersten Stammväter Israels war der Jakob. Und wenn wir das Leben von Jakob näher anschauen, dann merke ich in seinem Leben auch ein zunehmendes Verlangen nach den himmlischen Dingen, nach Gott selbst. Nur hat er meistens den verkehrten Weg eingeschlagen. Er hat sich das Erstgeburtsrecht erkauft. Er hat sich den Segen seines Vaters erschwindelt. Und so sehen wir ihn in Kapitel 28, in 1. Mose 28, wie er auf der Flucht ist, einsam, verlassen. Und wahrscheinlich fühlt er sich elend. Und dann macht er sich eine Schlafstätte, nimmt ein paar Steine als sein Kissen, um sich dort hinzulegen. Und dort begegnet ihm Gott jetzt im Traum. Da heißt es, und Jakob kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum. Und jetzt kommt dreimal und siehe. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Der Jakob träumt von einem offenen Himmel. Und dieser offene Himmel war mit der Erde verbunden durch eine Leiter und auf dieser Leiter stiegen Engel. Engel sind Botschafter Gottes, sie tragen Botschaften rauf und runter. Und auf dieser Leiter steigen Engel auf und nieder. Und vielleicht ist der Jakob am Morgen aufgewacht und hat sich gedacht, wow, starker Traum. Das wär's, wenn der Himmel so offen wäre und wenn es eine Leiter gäbe, von oben bis nach unten, wo man einfach so hin und her kann. Aber leider ist es ja nur ein Traum. Die Realität ist ja ganz anders. Und so zieht sich das durch das ganze Alte Testament hindurch. Gott offenbart sich immer wieder, er spricht zu Männern und zu Frauen Gottes großartige Dinge, aber grundsätzlich bleibt der Himmel verschlossen. Es war so, als ob er kurz dann und wann mal aufging, ein paar Strahlen hinunterschickt, aber dann ist der Himmel wieder zu. Der Malachi ist der letzte Prophet im Alten Testament und seine Botschaft lautet, in Malachi Kapitel 3, sagt er, so spricht der Herr, siehe, hier sind es zwei siehe, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Der Malachi, das sehen wir, der war näher dran am Neuen Testament. Der Jesaja sprach, ach, dass du den Himmel zerrissest. Der Malachi spricht, siehe, er kommt. Aber nach Malachi war erstmal Sendepause. 400 Jahre schweigt Gott jetzt. Und es gab in dieser Zeit keine neuen Offenbarungen mehr. Ganz ähnlich wie im Alten Testament, wo 1. Mose aufhört mit Josef und dann schweigt Gott 400 Jahre, bis der Mose kommt. 400 Jahre Schweigen nach Malachi. In dieser Zeit wurden die Apokryphen geschrieben, gell? Aber die Apokryphen waren nicht das Reden Gottes. In keinem Buch der Apokryphen findet man die Redewendung, so spricht Gott. Und die Apokryphen selber bezeugen, zum Beispiel 1. Makkabäer, dass das Reden Gottes ausbleibt in ihrer Zeit. Und wäre unsere Bibel von den Seiten her eine chronologische Darstellung vom Reden Gottes, dann müsste es zwischen Malachi und Matthäus viele leere Seiten geben. Und dann plötzlich nach 400 Jahren heißt es, und eigentlich hat jedes Buch im Neuen Testament hat eine kleine Weihnachtsgeschichte. Nach Galater 4, Vers 4 ist es ein Vers, da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und der Johannes beschreibt es so, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann sagt er, und das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das bei Gott war und das Gott war, das ist Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Einzigen vom Vater. In Vers 18 sagt er dann, niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben, über Gott. Und ich finde es interessant, wenn wir in Johannes 1 weiterlesen, dann sehen wir, wie Jesus an die Öffentlichkeit tritt und er sammelt die ersten Jünger. Einen Andreas, einen Petrus, einen Philippus. Der Philippus bringt den Nathanael zu Jesus und der Nathanael zweifelt und er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und dann offenbart Jesus sich dem Nathanael, bevor der überhaupt reden kann, und der Nathanael glaubt. Dann heißt es in Johannes 1, Vers 49, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unterm Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und jetzt finde ich es interessant, was Jesus jetzt sagt. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn Gottes. Jesus greift hier den Traum von Jakob auf. Aber er ändert eine Sache. Der Jakob sah eine Leiter, die vom Himmel bis auf die Erde reicht. Wo ist die Leiter bei Jesus? Jakob sah eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Hier in Johannes Kapitel 1 bekommt diese Leiter plötzlich einen Namen. Und Jesus sagt, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Jesus Christus ist die vom Himmel heruntergekommene Leiter, die vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel führt. Und damit ist jetzt nach 2000 Jahren dieser Traum Jakobs von der Himmelleiter erfüllt. Das ist so typisch für das Alte Testament. Das Alte Testament rollt den roten Teppich aus, hin zu der Leiter. Das Alte Testament rollt den Teppich aus für den Messias. Jesus ist einerseits die Verbindung zum Himmel und andererseits ist Jesus der Himmel selbst. In Jesus kommt der Himmel auf die Erde. Und von daher ist es ganz logisch, was da bei der Geburt vom Sohn Gottes da in Bethlehem passiert, gell? Lesen wir in Lukas Kapitel 2, haben wir gestern schon gehört, Vers 9, und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und Vers 13, und plötzlich, oder und siehe, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Das ist, finde ich, so toll an Weihnachten. Irgendwie ist auf seltsame Weise an Weihnachten plötzlich der Himmel mit der Erde im Einklang. Da wird die Höhe Gottes, dort wo Gott thront, mit den Menschen hier auf Erden in einem Atemzug, in einem Satz erwähnt. In einer Weise, wie das vorher nie der Fall war. An Weihnachten wurde eine Leiter gesetzt. Bisher war es die Regel, in der Regel so, wenn ich ins Alte Testament schaue, wenn Gott sich irgendwie mitteilt, dass ein oder zwei oder ein paar Engel erschienen. Aber hier bei der Geburt Jesu, da sehen wir, da ist ein Riesenaufgebot an Engeln. Die Heerscharen der Engel erscheinen ein paar armseligen Hirten. Für die paar Hirten hätte es doch ein paar Engel auch getan, oder? Ab der Geburt Jesu ist der Himmel offen. Und wenn ich in den Evangelien weiterlese, dann merke ich das, der Himmel ist offen. In Lukas 3, da tut sich bei der Taufe von Jesus plötzlich der Himmel auf, der Heilige Geist fährt in leiblicher Gestalt herunter auf Jesus wie eine Taube und eine Stimme kommt aus dem Himmel, die spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kurz darauf wird Jesus für 40 Tage in die Wüste geführt, er wird versucht, am Ende der Versuchung heißt es, da verließ ihn der Teufel und sie, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ein paar Tage später spricht Jesus zur Volksmenge und sagt, seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auf dem Berg der Verklärung erscheinen Jesus plötzlich der Mose und der Elia und sie sprechen über den Ausgang. Und er selbst wird von einem hellen Licht umstrahlt, wieder öffnet sich der Himmel und eine Stimme spricht, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. In Gethsemane wird Jesus von einem Engel gestärkt. Bei seiner Auferstehung wälzt ein Engel den schweren Stein von der Gruft. Am nächsten Morgen sitzen immer noch zwei Engel am Grab und erscheinen den Frauen. Bei Jesu Himmelfahrt fährt Jesus weg und plötzlich steht bei den Jüngern stehen zwei Gestalten, zwei Engel in weißen Kleidern. Und sie sagen, in der gleichen Weise wird er wiederkommen, wie ihr ihn gerade habt wegfahren sehen. Am Pfingsten tut sich der Himmel auf und der Heilige Geist kommt herab in Zungen und setzt sich auf jeden einzelnen Jünger. Seit der Geburt von Jesus gibt es im Himmel eine Tür. Bei seiner Geburt wurde diese Tür aufgestoßen, aber bei seiner Kreuzigung und Auferstehung wurde diese Tür aus den Angeln gehoben. Und der Weg ist frei. Der Himmel ist offen, das ist die Botschaft von Weihnachten. Ich möchte jetzt zuletzt noch einen Text betrachten, der im Grunde genommen alles Gesagte noch einmal zusammenfasst, ein bisschen darüber hinausgeht. Und abschließend möchte ich noch einige Konsequenzen für unser Leben ableiten. Der Text steht in Hebräer Kapitel 1. Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und dieser hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wenn man so will, kann man sagen, der ganze Hebräerbrief ist eigentlich eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite steht der Sohn Gottes und auf der anderen Seite wird er dann verglichen mit verschiedenen Personen oder Dingen aus dem Alten Testament. Mit Engeln, mit Mose, mit Aaron, mit dem levitischen Priestertum. Aber immer betont der Hebräerbrief die unendliche Überlegenheit des Sohnes. Das Thema ist, der Sohn Gottes ist besser. Und in Versen 1 bis 3 wird er verglichen mit den Propheten des Alten Testaments. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, die eine Seite, jetzt die andere Seite, so hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das Reden Gottes durch den Sohn ist höher als alles Reden Gottes in der Vergangenheit. In den vergangenen Zeiten sprach Gott durch die Propheten auf vielerlei Weise. Das heißt, manchmal hat er direkt gesprochen, wie zu Mose oder zu Abraham, oder manchmal durch Träume, wie zu Jakob, oder durch Visionen, wie zu Zacharia, manchmal durch Engel, manchmal durch einen Esel, auf vielerlei Weise. Aber alles dieses Reden Gottes waren sozusagen wie Sonnenstrahlen, die immer wieder etwas von Gott offenbarten, aber es war nie abschließend. Es musste immer noch was dazukommen. Zuletzt aber, ich würde besser setzen für das Wort zuletzt, abschließend aber, hat er zu uns geredet durch den Sohn. Zuletzt, das heißt, mit dem Sohn kam die abschließende Offenbarung Gottes. Denn mit dem Sohn kam Gott selber. Und das kann man nicht mehr toppen. Ein höheres und weiteres Reden Gottes gibt's nicht als das, wenn er selber zu uns kommt in seinem Sohn. Vorher schickte Gott immer wieder Strahlen zu uns Menschen, aber zuletzt kam die Sonne selbst. Und das ist Weihnachten. Schau, es brauchte mehr als 1000 Jahre, weit über 1000 Jahre, um das Alte Testament zu schreiben. Aber das Neue Testament wurde innerhalb von einer Generation abgeschlossen. Mit dem Tod des letzten Apostels, mit Johannes, dem Augenzeugen von Jesus, war das Neue Testament komplett. Und jetzt zeigt der Hebräer auf, das Reden Gottes zuletzt durch den Sohn, und jetzt bleibt er am Sohn hängen, und er zeigt, bringt 7 Aussagen über den Sohn. Kann jetzt nicht so drauf eingehen, ich möchte sie nur kurz wiederholen. Erstens, er ist der Erbe von allem. Jesus gehört alles. Zweitens, er ist der Schöpfer des ganzen Universums. Er hat alles gemacht. Drittens, er ist der Abglanz oder die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Er ist die Sonne selbst, er strahlt selbst Gott aus. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit als die Herrlichkeit eines Einzigen vom Vater. Und später sagt Jesus zu Philippus, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Als Viertes sagt der Hebräerbrief, Jesus ist der Ausdruck von Gottes Wesen. Das griechische Wort Ausdruck heißt wörtlich Charakter. Und Charakter bedeutet wörtlich auf Deutsch übersetzt Stempel. Das heißt, Jesus ist eine völlig identische Abbildung. Wenn ich jetzt einen Stempel hätte und würde den draufdrücken, das Bild, das auf dem Ding ist, das entspricht dem Stempel selbst. Jesus ist der Charakter Gottes. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, welchen Charakter Gott hat. Dann heißt es fünftens, er ist der Träger aller Dinge. Das heißt, Jesus ist der Erhalter des ganzen Universums. Er gibt allem die Form, er hält die Materie, die Atome, die Moleküle, hält er zusammen. Sogar in dem Moment, wo er als kleines Baby in der Krippe liegt, ist er der Erhalter der ganzen Schöpfung. Das Sechste sagt, er ist nicht nur Träger aller Dinge, sondern er ist auch Träger unserer Sünde. Er hat für uns die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht. Und als Siebtes sagt er dann abschließend, er ist der Herrscher, der jetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe sich gesetzt hat. Und auch dieses Setzen in der Höhe neben dem Thron Gottes, das ist ein Zeichen, dass die Sache des Reden Gottes jetzt abgeschlossen ist. Das letzte Reden Gottes im Sohn kann man nicht mehr toppen. Und Jesus setzt sich zur Rechten. Ein normaler Priester verrichtet seine Arbeit immer im Stehen. Aber Jesus setzt sich und sagt damit, es ist vollbracht. Und schaut, das alles ist Jesus, komprimiert, verpackt in 2 Versen. Da war vorher in Vers 1 noch von den Propheten die Rede. Durch sie hat Gott geredet. Aber jetzt, wo der Messias Jesus gekommen ist, da verschwinden die Propheten total im Hintergrund. Und jetzt sehen wir nur noch den Sohn Gottes. Und jetzt müssen wir nimmer beten wie der Jesaja. Ach, dass du doch, Herr, den Himmel zerrissest und zu uns Menschen herabkommst. Genau das ist nämlich schon geschehen durch die Geburt Jesu an Weihnachten. Und wenn du das wirklich begriffen hast, dann muss das doch Konsequenzen haben für dein Leben, oder? Ich möchte nur 3 Konsequenzen jetzt nennen. Das erste, bedenke, wer da in der Krippe liegt. Bedenke, wer da an Weihnachten kam. Dieses Kind ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Dieses Kind ist der Schöpfer des ganzen Universums. Dieses Kind ist der Träger des ganzen Universums. Er ist der Träger unserer Schuld. und verwechsel den Sohn Gottes niemals mit dem lieben Christkind. Und Weihnachten ist eben nicht ein alle Jahre wieder kommt das liebe Christuskind Berieselungsfest, wo wir uns mit Plätzchen vollstopfen und mit Geschenken einmüllen oder liebe Familie spielen. Nein, an Weihnachten, das ist eigentlich ein Fest, wo Gott den Himmel zerrissen hat. So wie der hohe Priester, wenn irgendwas Schlimmes passiert, sein Kleid zerreißt. An Weihnachten der Himmel ist sein Kleid, sagt das Alte Testament mal. An Weihnachten zerreißt Gott sein Kleid. Und er kommt selber in die verfluchte Welt um deiner und meiner Sünde willen. Das hat doch nichts Romantisches, oder? Es geht um nichts anderes als um eine Rettungsaktion. Und was wäre die angemessene Reaktion? Ich glaube, die angemessene Reaktion wäre Beugung und Hingabe. Das haben die Hirten gemacht, als sie zu dem Kind kamen. Das haben die Weisen gemacht aus dem Morgenland, als sie zu dem Kind kamen. Anbetung. Und was machst du? Überleg dir mal die Frage, wie viel Zeit verbringst du in diesen Feiertagen in deiner Familie mit Anbetung? Das wäre die einzig angemessene Reaktion auf Weihnachten. Vielleicht haben wir gar keine Zeit dafür, wegen der Geschenke. Oder nimm dir heute Nachmittag mal Zeit und bewege nochmal Hebräer Kapitel 1, die zwei Verse, Vers 2 und Vers 3 in deinem Herzen und bete darüber Gott an. Das wäre angemessen. Das zweite bedenke, dass Gott redet. Gott hat auf vielfache und vielerlei Weise zu den Vätern geredet, durch die Propheten, aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns geredet, durch den Sohn. Und in diesen letzten Tagen stehen wir heute immer noch. Diese letzten Tage, die dauern an, bis Jesus wiederkommt. Dann heißt es für uns heute auch, zu uns redet Gott heute durch den Sohn. Das Alte Testament verstehe ich so wie so ein Unterbau, gell? Von der Stiftshütte vielleicht, von der, wie heißt das Gerät da im Allerheiligsten? Bundeslade. Genau, den Unterbau. Aber das Neue Testament ist der Deckel, der Sühnedeckel. Und das ist unser Heiligtum. Und die Bibel in deiner Hand, das ist das Reden Gottes zu dir. Und aus Israel ist eine Geschichte überliefert von einem Rabbi Susja. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gehört hat. Ich habe das von Wilhelm Busch gehört. Und der, wenn sein großer Lehrer, der Maggid, den er sehr verehrte, wenn der den Schülern die Heilige Schrift auslegte, dann sprach der große Maggid, der begann immer mit den Worten, und Gott sprach. Und Gott sprach. Und immer nach diesen Worten heißt es, er griff den Rabbi Susja irgendwie eine totale Entzückung und Begeisterung und er fing an zu schreien und bewegte sich wild hin und her, sodass sie ihn jedes Mal aus dem Raum zehren mussten. Aber der Mann war einfach bewegt davon, dass Gott redet. Wie weit bewegt dich das noch? Lässt es dein Herz noch höher schlagen, wenn du bedenkst, dass der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Erhalter aller Dinge, dass der heute Nachmittag zu dir persönlich redet? Du hast einerseits die Schrift und du hast andererseits mit Jesus die Verbindung in den Himmel zum Vater, so dass Gott durch die Heilige Schrift persönlich mit dir reden kann. Und was wäre die angemessene Konsequenz? Singen wir mit den Kindern, lies die Bibel, bet jeden Tag. Lies deine Bibel und bete drüber und erwarte, dass Gott dir konkret in deine Situation auch antwortet. Konsequenzen von Weihnachten, Anbetung, zum anderen Lesen von Gottes Wort, Gebet und als drittes möchte ich es allgemein überschreiben mit Hingabe. Ich möchte so sagen mit Kolosser Kapitel 3, trachte nach dem, was droben ist. Trachte nach dem, was droben ist. Da sagt der Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Der Jesus sagt einmal, dass er uns jetzt eine Wohnung bereitet im Himmel. Wenn du als Christ stirbst, angenommen du stirbst heute, dann kommst du erst in dein eigentliches Zuhause. Dann kommst du erst in deine eigentliche Heimat. Und ich denke mir, wenn das so ist, dann will ich mich viel lieber immer mehr für den Himmel einrichten als irgendwie für diese Erde. Dann ist meine Karriere und mein Haus und mein Lebensstandard hier doch gar nicht mehr so wichtig. Meine Wohnung ist im Himmel, dort wo Christus ist. Und das heißt auf der einen Seite, dass ich mir einige weltliche Dinge einfach nicht mehr leisten will. Oder nicht mehr leisten möchte. Zum Beispiel einen ganzen Abend im Internet zu verbringen. Wenn möglich vielleicht sogar noch auf pornografischen Seiten. Das ist nicht mehr meine Welt. Das heißt, auf der anderen Seite, oder andere Beispiele, dass ich shoppen tue bis zum Umfallen oder mir Schätze auf dieser Welt sammle. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass ich mir Schätze sammeln will im Himmel, reich sein möchte für Gott. Dass ich mich frage, wie kann ich meine Gaben einsetzen für das Reich Gottes? Welchen von meinen Bekannten möchte ich denn gern mitnehmen in den Himmel? Wie kann ich es mir bewusst mehr Zeit einrichten mit Gott? Und ich bin überzeugt, wirklich überzeugt davon, wenn ich mir diese Fragen stelle und mich diese Fragen dann auch umsetze in meinem Leben, dann werde ich immer mehr den Himmel schon hier auf der Erde erleben dürfen. Dann bin ich mit meinem Herrn zusammen und erlebe plötzlich, Mensch, die Gemeinschaft mit ihm ist ja viel schöner als ein tolles Essen. Ist ja viel besser als ein spannender Film. Das ist ja herrlicher wie eine Fußball-WM. Kannst du dir das vorstellen? Dass die Gemeinschaft mit Jesus herrlicher ist wie eine Fußball-WM, wo Deutschland Weltmeister wird? Manche vielleicht schon, aber vielleicht auch ein paar nicht. In ihrem Lebenszeugnis berichtete Amy Carmichael einmal, wie sie eine Predigt verschlafen hat. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Sie schreibt dann, nur einen Satz hörte ich zum Schluss noch von der Predigt und der war, Herr, du kannst uns vor dem Fallen bewahren. Amen. Und dann schreibt sie, diese Worte trafen mich. Sie waren wie eine brennende Fackel. Wie in einer Verzückung verließ ich die Versammlung und ging mit meiner Gastgeberin in ein Restaurant. Irgendjemand am Tisch bemerkte, dass das Hammelkotelett nicht ganz durchgebraten wäre. Und dann schreibt sie, ich dachte verwundert, Hammelkotelett? Was hat das schon zu sagen? Herr, du kannst uns vor dem Fallen bewahren. Amen. Die Amy dachte sich wohl, wie kann ich mich da noch für ein Hammelkotelett interessieren, wo mich doch der Herr vor dem Fallen bewahrt? Das Hammelkotelett der Welt wurde ihr ganz unwichtig, weil ihr der Herr was anderes gab. Falls irgendjemand von euch heute Hammelkotelett haben sollte, ich wünsche euch trotzdem guten Appetit. Aber trachtet zuerst nach dem, was droben ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und erst an zweiter Stelle nach dem Hammelkotelett. Der Jesaja forderte sehnsüchtig, ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest. Und vielleicht dachte sich dabei leise, das hätte Konsequenzen für die Menschen. Wenn das passieren würde, das hätte Konsequenzen. Die Botschaft von Weihnachten heißt, der Herr hat den Himmel bereits zerrissen. Und er kam zu uns herab. Welche Konsequenzen hat das für dich? Denk weiter drüber nach. Du hast noch ein paar Tage frei. Amen.